Ja, ich würde gerne mit einer kleinen Übung anfangen. Ah, jetzt habt ihr euch gerade gesetzt, ist auch richtig so. Jetzt schon wieder. Ich würde euch darum bitten, euch darauf einzulassen, einmal die Insight-Zettel hervorzunehmen. Und wer sie jetzt noch nicht hat, dann wäre es ganz toll, wenn das vielleicht jemand verteilen könnte. Die liegen immer hinten auf dem Tisch, müssten eigentlich ausreichend vorhanden sein. Und dann habe ich hier eine Schachtel mit Stiften und die gebe ich auch mal durch die Reihen und da würde ich euch dann bitten, vielleicht einen Stift mal rauszunehmen, halbwegs nicht ganz so einen ganz dicken. Ich habe unsere Kulis leider gerade nicht gefunden, die sind irgendwo anders gelandet. Das sind jetzt Filzstifte, aber die müssten eigentlich auch gehen. Sind alle verteilt? Okay. Ach ja, genau. Doro, bist du da? Die ist gerade nicht da. Nee, sie hat den schon benutzt. Okay, dann lest mir mal vor, weil ich habe nämlich jetzt selber keinen Zettel, was da als erstes draufsteht. Das wäre ganz nett, wenn das jemand mal laut vorliest, dass das alle verstehen. Oh, danke. Ja, du, komm. Mit Mikro hier. Dann verstehen es alle. Und ohne Mikro, dann laut. Vielen Dank. Alles klar. Wie kann unser Verstehen von Gott unser Glaubenswachstum und das, was Gott in unserer Stadt mit uns tun will, begrenzen? Das ist die Leitfrage, um die es mir geht heute Morgen. Und die Aufgabe oder Übung, die ich gerne euch bitten würde, mit durchzuführen, ist: Liste einige Dinge des Lebens auf, die dich beschäftigen. Entscheidungen, die du zu fällen hast, Hoffnungen oder Perspektiven. Vielleicht, wenn du an das Jahr 2012 denkst. Vielleicht, wenn du jetzt unmittelbar an die nächsten Tage denkst. Vielleicht, wenn du an den jetzigen Moment denkst. Was sind da für Pläne, für Entscheidungen, die zu fällen sind, für Hoffnungen, die du hast oder die du dir wünschst, wiederzufinden, für Perspektiven? Und dann einfach ohne viel nachzudenken, schreib mal in Stichworten ein, zwei Sachen dort auf oder auch mehr. Wir haben letztens als Gemeinderat und auch als Gemeinde zusammengesessen, letzten Sonntag, und haben darüber gesprochen, was so unsere Ideen oder Vorstellungen sind, worauf wir uns konzentrieren wollen als Gemeinschaft im nächsten Jahr. Und da gab es so ein paar Impulse. Wie zum Beispiel der eine Wunsch, dass wir gerne die Räume unten, die wir freigestellt haben für Jugend- und Kinderarbeit, dass wir die gerne der Stadt mehr zur Verfügung stellen wollen würden. Eine andere Frage ist, wie wir anders mit unseren Ressourcen umgehen können, wie wir vielleicht noch besser die Finanzen nutzen können. Eine andere Sache, die mich umtreibt oder auch als Gemeinderat, die uns an einige von uns im Gemeinderat beschäftigt, ist, wie wir geistliche Gemeinschaft in der Woche pflegen können. Oder ich würde gerne im nächsten Jahr einen Alpha-Kurs, einen Glaubensstarter-Kurs durchführen mit einem Team. Das sind zum Beispiel Wünsche, die wir als Gemeinderat uns überlegt haben. Aber es gibt ja auch noch ganz persönliche Vorhaben und Pläne und Hoffnungen und Perspektiven, die für dich persönlich wichtig sind, die jetzt mit diesem Geschehen im Moment erstmal gar nichts zu tun haben. Und das hat alles seine Berechtigung und seine Legitimität und seine Wirklichkeit in unserem Leben. Und ich möchte die beiden Fragen, die da drunter stehen, jetzt in Bezug auf die Dinge, die du aufgeschrieben hast, möchte ich gerne jetzt dazu einmal stellen. Und dann kommen wir da ganz nachher, nachdem ich die Geschichte erzählt habe, um die es geht, nochmal zurück. Die nächste Frage ist also, wenn du dir anguckst, was du aufgeschrieben hast in dieser Lücke auf dem Insight-Zettel, was empfindest du, könnte Gottes Beteiligung in den obigen Dingen sein? Ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, Gottes Beteiligung, ne? Aber was könnte Gottes Aktivität oder Gottes Wunsch oder Gottes Traum in dem sein, was du träumst, was du vorhast? Und die nächste Frage: Wie beeinflusst deine Sicht von Gott die Art, wie du lebst, wie du deine Entscheidungen fällst und wie du deine Hoffnungen und Perspektiven betrachtest? Eine Menge Fragen und die sollen uns begleiten, wenn es jetzt um die Geschichte geht, die ich gerne weitergeben möchte. Die Geschichte steht in 2. Samuel 7. König David hatte sein Königtum gefestigt und war in einem Palast eingezogen, hatte ein großes Bauvorhaben realisiert, einen fantastischen, wunderbaren Palast und hatte jetzt eine Idee, einen Plan, eine Perspektive, eine Hoffnung. Und er hatte gesagt, Mensch, ich glaube, das geht nicht, dass ich in einem Palast wohne, während Gott gar keinen Palast hat. Der König, der Präsident des ganzen Universums lebt in einem Zelt. So war es nämlich damals noch, dass dort der Gedanke war, dass Gott in einem Zelt, in einem sogenannten Begegnungszelt oder in der Stiftshütte in Jerusalem in einer konzentrierten Weise sozusagen gegenwärtig war. Das geht ja nicht. Da sage ich, Mensch, ich glaube, ich könnte Gott vielleicht mal einen Palast bauen, einen Wohnort bauen. Und das war sein Plan, das war seine Idee. Aber Gott hat diesen Plan auf den Kopf gestellt und völlig umgedreht. Und das lesen wir jetzt mal. König David wohnte in Frieden in seinem Palast. Der Herr hielt alle Feinde von ihm fern. Da sagte der König eines Tages zu dem Propheten Nathan, ich wohne hier in einem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Ist das in Ordnung? Nathan bestärkte den König und sagte zu ihm, mach dich nur ans Werk und führe aus, was du im Herzen bewegst. Der Herr wird dir beistehen. Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan und er sagte zu ihm, geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Während der ganzen Zeit, in der ich bei den Israeliten von Stamm zu Stamm gezogen bin, habe ich doch niemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Von keinem der Stämme, denen ich aufgetragen hatte, mein Volk Israel zu schützen und zu führen, habe ich je so etwas verlangt. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben und ein Land, in dem es sicher leben kann und sich nicht mehr vor Unterdrückern fürchten muss wie früher, auch noch zu der Zeit, als ich Richter über mein Volk berief. Dir aber habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von fern dir ferngehalten. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen. Und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenmaß bestrafen wie ein irdischer Vater seinen Sohn. Aber meine Liebe will ich ihm nicht entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe. Ihn habe ich verstoßen und dich an seiner Stelle zum König gemacht. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Diese Geschichte ist die Geschichte von einem auf den Kopf gestellten Bauvorhaben. Da plant einer einen Bau herzustellen und sagt, ja, ich bin hier ein Bauherr, ich habe hier schon so ein paar Ideen und ein paar Pläne. Nicht? Und reicht die dann ein, reicht die dann weiter. Und dann muss man sich vorstellen und dann sagen die sozusagen, für die das sein soll, sagen dann, nee, weißt du was, Bauherr oder auch Bauleiter oder so, weißt du was, wir bauen für dich ein Haus. Wir machen das jetzt für dich, das drehen wir jetzt mal einfach um. Nicht? Also ein umgedrehtes Bauvorhaben, auf den Kopf gestellt. Die Vorgeschichte müssen wir ein bisschen verstehen, um das besser einordnen zu können. Der David, der war ja ein Hirtenjunge und der ist aus dem Dorf in Bethlehem gewesen und kam an den Hof von König Saul Und König Saul hatte ihn selber hingeholt, war ein guter Mitarbeiter dort und so weiter. Dann aber hat Saul Angst bekommen und hat gesagt, oh, der David, der hat was auf dem Kasten, der ist gewieft und gewitzt, der könnte mal einen Putsch versuchen, da wollen wir ihn doch mal lieber beseitigen. Da hat Saul sich gesagt, nee, den David, den jage ich jetzt und den will ich loswerden. Und David befand sich auf der Flucht mit mehreren anderen Freischärlern und lebte lange Zeit ein Outdoor-Leben und immer hin und her und nah am Abgrund. Aber er hat überlebt und schließlich hat das Volk Juda, also das Südreich, hat sogar David zum König gemacht. 7 Jahre lang herrschte David also als König von einem Teil von Israel, von Juda. Und dann, ja, Saul war gestorben, Saul war tot, sodass also David nun an seiner Stelle war. Dann gab es die Hauptstadtfrage, wie sieht es jetzt aus, Bonn oder Berlin? Er entschied sich, ja, man müsste sagen für Bonn, denn Jerusalem war vollkommen unbekannt bis dahin. Jerusalem spielte gar keine Rolle, aber David hat sich gesagt, weißt du was, ich will, dass Jerusalem die Hauptstadt wird. Also nehme ich die Lade Gottes, das war damals ein mobiles Heiligtum und die Leute, die haben damals geglaubt und haben es auch erlebt, dass Gott in einer besonderen Form, in einer besonderen verdichteten Weise anwesend war bei dieser Lade. Und die hat er dann nach Jerusalem geholt. Und dadurch hat er der Stadt Jerusalem ein enormes Gewicht verliehen. Er hat sich sesshaft gemacht, hat sich einen riesen Palast gebaut, hatte so seine Angestellten, seine Zimmer, seine Bäder, seine verschiedenen Räume, wo er also alles hatte, was man sich vorstellen konnte. Er hatte Geld, er hatte Zeit, ne? Er hatte Frieden, die Völker drumherum, es war alles im Grunde genommen in guten, festen Bahnen. Er hatte ein luxuriöses Leben. War schon so ein bisschen so ein vorderorientalischer König, der so auch so seinen Luxus hatte. Dann aber setzt diese Geschichte ein, die ich eben gerade vorgelesen habe, und David denkt sich, Mensch, Moment mal eben, Holzauge sei wachsam, wenn ich hier so im Luxus schwelge und Gott wohnt im Zelt, das ist ja auch komisch. Jetzt stell dir vor, ich muss eben gucken, ob das Bild hier ist, nicht? Gott wohnt immer da drin, ja, das ist ja eins unserer typischen Pfadfinderzelte, in einer Kote, ja, und nebenan wohnt ein Mensch in einem fantastischen Palast. Da kann ja irgendwas nicht ganz richtig sein, dachte sich David. Mensch, ich glaube, ich muss das mal ändern. Familiär läuft's gut, militärisch ist alles ruhig. Jetzt will ich mal was tun für Gott. Jetzt, das Religiöse, das ist auch wichtig, nicht wahr? So ein bisschen muss man auch darauf achten. Da werde ich jetzt mal was für Gott tun, werde mal sehen, dass ich für ihn etwas baue. Das wird dann in Vers 1 bis 7 geschildert. Er geht hin zum Propheten Nathan, das war ein Ratgeber, das war so ein Berater, naja, die Kanzlerin und so, alle Politiker, alle regierenden Leute haben Berater. Und Nathan war eben halt auch so ein Regierungsberater. Zu dem ging er hin und schilderte seine Idee. So ein bisschen, nicht, das Religiöse soll man ja auch beachten. Wollte ich doch vielleicht ein Haus für Gott bauen. Nicht, das, guck mal hier und so, ich so gut und Gott zählt. Quote nicht gut. Nathan hört sich das an, aber Nathan war ein richtig cooler Typ. Der war einerseits, war der ein Berater vom Regierenden, vom König damals, von David. Andererseits war er aber auch ein Prophet. Und das hat ihn besonders ausgezeichnet, denn ein Prophet ist einer, der nicht nur Leute berät und nicht nur sagt, ja, pass mal auf, so und so, das und das, dies und jenes, ne, solltest du machen, sondern der hört auch noch auf Gott. Das ist also was ganz Besonderes bei Nathan. Das heißt also, es konnte passieren, dass der Ratgeber mal sagt, jo, gute Idee, mach das und so weiter. Dann aber kommt auch noch Gott auf den Plan und sagt, ich habe da eine andere Idee. Und das hört er. Und so passiert es nämlich auch hier. Zuerst reflexartig war Nathan ganz normal, natürlich pro König, pro Regierenden und hat gesagt, gute Idee, mach das mal. Dann legt er sich ins Bett, schläft und Gott spricht zu ihm. Vers 4. Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan und er sagte zu ihm, geh zu meinem Diener David und richte ihm aus, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Gott funkt ihm rein. Gott stellt eine Frage erstmal. Er stellt mehrere Fragen. Du, also Nathan, nicht hier, ich melde mich bei dir, du bist ja einer, der auf Gott hört. Frag mal David, du willst mir ein Haus bauen? Warum das denn? Gott redet ihm rein und Nathan hört zu. Und das ist eine der ganz wichtigen ersten Punkte, das Zuhören. Statt unsere Pläne zu verwirklichen, das, was wir auf den Zettel geschrieben haben, und das anzugehen oder womöglich hektisch schnell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ist das Zuhören ganz wichtig. Die Verse 4 bis 7 sind voller Fragen. Ich bin doch ein Gott gewesen, der immer mit euch umhergezogen ist. Habe ich euch etwa jemals gesagt, ihr sollt mir ein Haus bauen? Habe ich das irgendeinem anderen gesagt? Jemand soll mir einen festen Wohnsitz bleiben? Will ich mich sesshaft machen? Ich bin doch immer mit euch umhergezogen. Ihr wisst das doch. Ich habe euch doch aus Ägypten rausgeführt. Und da habe ich doch immer im Zelt gewohnt. Ihr konntet mir in diesem Begegnungszelt, wie ja der Name sagt, oder Stiftshütte nach Luther, ihr konntet mir da begegnen. Und ihr konntet mich erleben und mich erfahren, wie ich euch begleite. Ich bin ja ein Gott, der mit euch geht, der unterwegs ist, wo ihr hinzieht. Also Leute, ich bin ja ein Gott, der es euch gezeigt hat, dass er da ist, aber ich bin doch nicht einplanbar. Ich bin doch nicht einfügbar in eure Pläne. Ich bin doch nicht festhaltbar. Ich bin doch nicht zähmbar, domestizierbar. So ist das nicht. Nicht? Also das ist ein Missverständnis. Da mischt sich Gott in Davids Pläne ein, über Nathan. David hatte nämlich auch einen bestimmten Grund, warum er gerne diesen Wohnort für Gott bauen wollte, denn es war im Alten Orient üblich, dass Könige für ihre Gottheit an ihrem Wohnsitz, wo die Könige lebten, ein Haus bauten, einen Tempel bauten. Und zwar aus dem Grunde, weil das Volk sah, aha, der König und die Gottheit, die beiden, die gehören zusammen. Das hat ihnen also erheblich mehr Zustimmung im Volk gebracht. Das heißt also, der Gott ist sozusagen ganz nah beim König und der Gott ist sozusagen für den König. Und der legitimiert auch das, was der König macht. Und das kann sogar ein Grund gewesen sein, warum David gerne Gott ein Haus bauen wollte, damit er dem Volk zeigte, guck mal, Gott ist hier in meine Pläne, in mein Leben, in meiner Straße eingefügt und wohnt hier sozusagen neben mir. Nicht? Diese Allianz Gott und König, das ist ganz wertvoll gewesen für damalige altorientalische Herrscher. Und Gott sagt, ja, ist ja alles schön und nett, gut, aber ich lebe gern im Zelt. Ich lebe gern in der Kote, ich bin gern unterwegs. Ich bin ein Auf-dem-Weg-Gott. Ich bin gar kein sesshafter Gott. Das geht gar nicht. Ich lasse mich nicht einschließen. Ich lasse mich nicht einfügen, ihr vier Wände. Vers 7. Während der ganzen Zeit, in der ich bei den Israeliten von Stamm zu Stamm gezogen bin, habe ich doch niemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus? Von keinem der Stämme habe ich das jemals erwartet oder verlangt. Und Nathan hört sich das an und er hört zu. Und auch wir gehen davon aus und können da hineingeraten in so ein Denken, dass Gott so ähnlich tickt wie wir. Und dass Gott die Dinge so ähnlich sieht wie wir. Und dass wir ihm unsere Wünsche, unsere Vorhaben unterjubeln und hinhalten und denken, ja, das wird ja Gott sicherlich auch so sehen und deswegen segnet er uns ja auch. Und deswegen geht es uns ja auch so gut oder relativ gut. Das kann uns auch bei Menschen so passieren, dass wir denken, der andere Mensch aus der Familie, vielleicht sogar der Ehepartner, der andere Mensch aus der Kollegenschaft, aus der Gemeinde, der denkt, der tickt wahrscheinlich auch so. Aber wir sind schief gewickelt und stellen fest, er denkt völlig anders. Und erst recht so ist es bei Gott. Erst recht so ist es beim Ewigen. Und erst recht so ist es bei dem, den man nicht bändigen kann und zähmen kann. Und gut, dass Nathan gut zuhört. Er lässt sich korrigieren und sein reflexartiger Rat als Ratgeber des Königs, ja, mach das mal ruhig, nicht? Vers 2 war so, ja, gute Idee. Der lässt sich korrigieren und sagt, oh, ja, nee, dann muss ich nochmal mit David sprechen. Und Gott übernimmt die Initiative. In Vers 8 bis 10. So sollst du meinem Diener David ausrichten, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe dich aus der Schafherde, von der Schafherde weggeholt und so weiter. Die ganze Zeit war ich schon bei dir. Wie ein roter Faden zieht sich meine Anwesenheit durch dein Leben. Das sollst du David sagen. Und es ist für euch und für dich gut, wenn du einen Ort hast, wo du wohnst. Irgendwo muss man ja auch einen Standort haben, von dem man ausgehen kann. Aber ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche kein Haus. Ich drehe die Rollen um. Gott lässt sich nicht begrenzen, beschränken oder bändigen oder zähmen. Und im Gegenteil, Gott macht es wirklich verrückterweise umgekehrt und sagt, ich will dir ein Haus bauen, Vers 11. Dir aber will ich, habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht nur mir. Aber hat Gott denn David ein Haus gebaut? Ist er hingegangen und hat Stein auf Stein gebaut? Hat er ja nicht gemacht. Gott meint mit dem Wort Haus nicht ein Haus aus Stein, sondern er meint damit ein Haus aus Menschen. Ich baue für dich ein Haus. Das Wort Haus bedeutet im Hebräischen auch Dynastie. Ich baue für dich eine Herrschaftsdynastie. Ich werde immer einen von deinen Nachkommen auf den Thron lassen. Das sind meine Baupläne. Meine Baupläne bestehen nicht aus Stein, sondern aus Menschen. Nicht aus Gebäuden, sondern aus einer Kette von Generationen. Daraus bestehen meine Pläne, sagt Gott. Und das liegt mir am Herzen. Mir geht es um Leute. Mir geht es nicht um Festnagelung von bestimmten Orten, Zeiten oder um irgendwelche Sachdinge. Und das ist für uns auch wichtig, das zu hören, dass Nathan hier auf Gott hört und seine Pläne wirklich auch korrigieren lässt. Und David hört dann auch auf Nathan. Und für uns ist es ganz zentral wichtig, für dich ist es ganz zentral wichtig, in dieser Zeit, in diesen Tagen, wo du vielleicht auch sogar ein bisschen Zeit mal hast, aber auch in Bezug auf das nächste Jahr, es ist ganz, ganz zentral, zu hören, zuzuhören. Das betrifft dein Gebetsleben, dass du vielleicht dein Gebetsleben mal auf den Prüfstand stellst und überlegst, ob du immer Gott so eine Liste vorlegst. Die Schiene können wir leicht reingeraten. Danke Gott für, bitte Gott, bitte Herr, hilf. Und wir merken gar nicht, dass Gott die ganze Zeit uns was sagen will. Das ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig, was auch immer 2012 in unserem Sinn ist oder jetzt auch einfach nur in diesen Tagen oder jetzt in diesem Moment. Die Konzentration, das Hören auf Gott, zusammenkommen, zusammen auf Gott zu hören, das zu verwirklichen, ist manchmal erheblich wichtiger als Gott irgendwas zu sagen. Die Gefahr besteht für dich und für mich, Gott für sich einzuverleiben, für sich einzunorden oder einzufügen und ihn zu beschränken auf bestimmte Orte, auf bestimmte Zeiten. Aber Gott ist und Gott bleibt ein Unterwegs-Gott. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Planung für 2012 angehen, als Gemeinde, dann sehe ich die Gefahr da drin, dass wir eine ganz tolle Arbeit machen. Hört sich blöd an, das ist ja fantastisch. Und ich bin unglaublich dankbar, was Gott in den letzten 10 Jahren hier getan hat, in dieser Gemeinschaft und durch diese Gemeinschaft. Was Gott getan hat, das ist doch fantastisch. Nur wenn wir das Gefühl haben, dass es gut läuft und dass wir etabliert sind, und dass diese Gemeinde einen wertvollen Beitrag leistet in der Stadt, was alles richtig ist, dann besteht auch gleichzeitig die Gefahr, dass wir Gott einfügen in unsere Vorhaben. Und deswegen ist das Hören, das konzentrierte Zusammenkommen und das Hören auf Gottes Reden umso zentraler für uns. Ich glaube, wir sind an einem Punkt als Gemeinde, wo das ganz extrem wichtig ist. Und ist es nicht toll, dass Gott so viel getan hat mit uns? Wir haben die Rangers-Arbeit aufgebaut. Wir haben kreative Zusammenkünfte in der Woche. Wir haben angefangen, praktisch tätig zu sein mit Teams in der Stadt, praktisch einfach nur zu helfen und Brücken zu bauen mit anderen Menschen. Wir machen eine Kindergottesdienstarbeit. Es gibt so viel. Es gibt Leute, die sich zum Beten zusammentreffen. Es gibt zwischendurch Leute, die einfach andere besuchen. Und wenn wir jetzt im Moment ja einige haben, die krank sind, die auch schwer krank sind, dann ist das fantastisch, wenn man sich besucht und wenn man hinkommt und sagt, ach ja, der war auch gerade da und die haben auch mir was vorgesungen oder irgendwas vorgelesen oder so. So, das ist doch fantastisch und der Stadtteil nimmt uns wahr. Wir haben Projekte gemacht mit Schulen. Ist das nicht toll, was Gott gemacht hat? Und wir sind jetzt dadurch, dass Gott so viel Gutes getan hat, umso mehr in der Verpflichtung, diesen Segen noch weiter zu sehen und noch weiter zu streuen und noch anders auch anzuwenden. Und da gibt es eben diese verschiedenen Dinge, die uns beschäftigen als Gemeinde, wie die Wohnungsnutzung unten. Und da gibt es auch erste Ideen, wie man das machen könnte. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit meiner Kollegin in Lesum, die das an eine Musikschule also vergeben, die Räumlichkeiten. Und es gibt eben halt auch hier Musikschulen, es gibt auch andere, die suchen Räumlichkeiten. So etwas. Und einfach zu sagen, wir wollen gerne für den Stadtteil diese Räume nutzen, nutzbar machen. Und das finde ich wertvoll für uns, dass Gott ein Unterwegsgott ist, dass Gott ein Gott ist, der in Bewegung ist, der uns führt, der uns ruft, uns ihm anzuschließen und der uns auch hineinredet. Jetzt die Frage, die auf deinem Zettel steht unten. Vielleicht nehmt ihr den Zettel nochmal bitte und guckt nochmal die persönlichen Dinge an, die ihr aufgeschrieben habt. Anhand dieser Geschichte. Die Geschichte ist übrigens so ausgegangen, dass letztendlich David tatsächlich Gott keinen Tempel gebaut hat. Aber Gott hat David zum Herrscher gemacht und die nachfolgenden Generationen auch. Dann hörte es auf und dann kam Jesus. Und Jesus wird ja beschrieben im Neuen Testament als Sohn Davids. Und Jesus ist derjenige, der jetzt in der unsichtbaren Dimension Gottes herrscht. Also eine ganz andere Erfüllung dieser Prophetie, aber die uns direkt auch betrifft. Jesus ist derjenige, der wirklich herrscht und der regiert, auch heute. Und jetzt die Frage für dich oder die Bitte, steig in ein Gebet ein und bitte Gott, dir mitzuteilen, an welchen Stellen er ganz anders ist als deine Vorstellung. Bedenke dazu deine eigenen Erfahrungen und Beispiele aus der Bibel, in denen Gott anders ist als erwartet. So ein Beispiel haben wir heute gehört. Dazu nehmen wir uns jetzt nochmal einen kurzen Moment der Stille und schließen dann den Gottesdienst ab. Dieses Gebet, das kann gerne auch noch mit uns weitergehen. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Vater im Himmel, wir preisen dich für den Segen, den du uns geschenkt hast in unserem persönlichen Leben, in meinem Leben, dass wir auch viele von uns in einer Situation uns befinden, so ähnlich wie David. Es ist vieles stabil, es ist vieles, was funktioniert. Wenn ich an familiäre Gegebenheiten denke, wenn ich an berufliche Dinge denke, bei vielen von uns ist sehr viel, was da ist, was stabil ist, was funktioniert. Und dafür preisen wir dich und danken dir. Danke auch für die Segensströme, die du bei uns in der Gemeinde geschenkt hast in den letzten Jahren. Und danke für die vielen Aufbauten, die du hier bewirkt hast. Und Herr, vergib uns und öffne da unsere Augen und mach uns da wach, wo wir dich durch diese Erfahrung der schönen Dinge in unserem Leben, wo wir dich dadurch beschränken. Danke, dass du ein Unterwegsgott bist, dass du ein Mitgehgott bist. Und danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir dich nicht hier irgendwie einsperren brauchen in diesem Gebäude oder überhaupt an irgendeinem Ort oder in irgendeiner Zeit, sondern dass du ganz persönlich und lebendig präsent bist, wo wir hingehen. Und das bitte ich dich, dass du uns auch zu solchen Hingeh-Menschen sein und weiter werden lässt, die unterwegs sind, die mit dir am Start sind. Vielleicht auch ganz anders, als wir das jetzt denken. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen.